Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Freigebene CIA-Sätze, Schuss auf mutmaßliche Drogenboote und ein Präsident, der nicht locker lässt. Die USA greifen zu Venezuela hart durch. Aber geht es wirklich um Drogen oder steckt etwas ganz anderes dahinter?
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Der US-Präsident Donald Trump hat verdeckte Einsätze der CIA in Venezuela autorisiert, um den Drogenschmuggel und die Schleusung von Kriminellen aus dem Land zu bekämpfen. Begründung von seinem Schritt: Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro hat die Finger im Drogenhandel und in der illegalen Migration in die USA. Neben den CIA-Operationen hat Trump auch am US-Militär den Befehl gegeben, angebliche Drogenschmugglerboote in der Karibik abzuschiessen, was zu Dutzenden Toten geführt hat. Trotz scharfer Protest von Venezuela und von den Vereinten Nationen bleibt Trump seiner Linie treu. Er will den Kampf gegen Drogenkartelle sogar auf dem venezolanischen Festland weiterführen. Aber sind Drogen wirklich der wahre Grund für den Angriff vom US-Präsidenten? Oder nur ein Vorwand, um an die grösste Ölreserve der Welt zu kommen, die ausgerechnet zu Venezuela gehört? Mein Name ist Fabio Schmid und diese und noch weitere Fragen kläre ich jetzt mit dem Remo Reginald. Er ist Politikwissenschaftler und Präsident vom Swiss Institute for Global Affairs. Herr Reginald, herzlich willkommen im Durchblick.
Ja, guten Tag, danke vielmals für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ja, der Trump hat dem CIA in Venezuela freie Fahrt gewährt. Was bedeutet das jetzt eigentlich genau?
Sehr schwierig, zu verstehen, was er damit gemeint hat, freie Fahrt. Das ist so ein weiter Begriff. Einerseits, es ist nicht klar, ob sie wirklich konkrete Operationen dürfen planen oder ob die Operationen einfach so als Reserve angedacht werden, wenn es dann hart auf Erd kommt. Man darf etwas nicht ganz vergessen. Die CIA und Südamerika, das ist so eine unheilige Allianz schon in der Geschichte. Das ist schon oft in speziellen Beziehungen, oder hat das in speziellen Beziehungen geändert. Die Nachrichten Agency und die Länder, ja, um gewisse Machthaber auch können zu stürzen. Genau, für das ist es eben auch schon eingesetzt worden.
Aber es gibt genau die Theorie, dass ein Putschversuch, dass das natürlich zu einem Putschversuch führen könnte. Will er denn den Machthaber, den Nicolas Maduro, stürzen?
Jetzt, so wie man meint, ich habe es vorher schon ein bisschen anteasert, wenn die Geschichte zurückgeht, ist es durchaus eine Option. Es wäre amerikanisch, ich glaube, das könnte man so sagen. Da wäre es nicht das erste Mal. Ist aber spekulativ. Was aber sicher Tatsache ist, ist die folgende, dass der Trump damit natürlich vor allem ein innenpolitisch, also ein inamerikanisches Signal setzen will. Er will das Zeichen von der Stärke setzen. Er sagt, Maduro tut die ganzen Gefängnisse auflösen und damit ganze Migrationswellen nach Amerika auslösen. Die ganze Drogenthematik will er damit weiter ins Feld einbringen, wo er vor allem ein Zeichen von der Stärke markieren. Ob dabei ein Regimewechsel kommt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen vorgegriffen. Man darf nicht ganz vergessen, so ein Regimewechsel, das machst du nicht von heute auf morgen. Da braucht es grossflächige Interventionen. Es braucht aber auch eine starke innere Opposition für einen Regimewechsel. Es ist nicht ganz einfach. Man kann aber und da ist der Drogenangriff jetzt mit denen auf die Schiffe eher als kleineres Phänomen zu werten, mit Seeblockaden, eben CIA Sonderoperations, kann man vielleicht gewisse, sagen wir mal, Effekte erwirken, vielleicht auch gewisse Regime in die Knie zwingen, aber das ist dann meistens ein ungewisser Umgang und vor allem chaotischer Umgang. Und das ist die Frage, was das Amerika.
Ja, wenn man sich so die Bilder im Kopf hat von San Francisco mit dem Fentanyl und all dem Zeugs, kann man den Trump irgendwie so durch verstehen, dass ihm Drogen so ein bisschen ein Dorn im Auge sind, aber eigentlich ist im weltweiten Vergleich ist Venezuela nicht wirklich ein grosser Player im Drogenhandel, oder?
Genau. Also, da bin ich jetzt nicht Experte auf dem Gebiet, aber so, was man mitlesen kann, absolut richtig. Und da sehen Sie, ich glaube, es geht um andere Themen. Also Drogen, Migration, das sind alles so ein bisschen vorgeschobene Argumente. Richtig, richtig.
Also um was geht es wirklich?
Genau, was glaube ich interessant ist, jetzt wird plötzlich, jetzt muss ich das vorstellen, Militär gegen Drogen. Das wäre sonst eher innere Sicherheit, das ist Polizei und so weiter und so fort. Und jetzt wird eigentlich mit dem härtesten Verteidigungselement aufgefahren, wo ein Land kann haben. Also die US Marine wird aufgeboten und damit wird er eigentlich gesagt, ein deutliches Zeichen setzen, nämlich eine Zeitenwende. Nämlich nationale Interessen werden zunehmend mit militärischen Mitteln durchgesetzt. Das wird zu einer neuen Normalität. Und das finde ich extrem interessant. Was die wahren Absichten sind, wie derzeit die Angriffe zu werten sind, das bleibt, und wir sind darum heute auch in diesem Talk vermutlich, sehr spekulativ. Also es bleibt mehrdeutig. Und ich glaube, mit dieser Mehrdeutigkeit und damit auch mit dieser Unsicherheit spielt er. Das finde ich extrem interessant. Ich würde, Entschuldigung, wenn ich Ihnen noch ein Wort darf geben.
Ja,
was ich jetzt gerade erlebe, und sie hat mich ja, glaube ich, eingeladen, so ein bisschen auch die geopolitische Perspektive mit zu berücksichtigen. Was ich sehr spannend finde, wir können es vielleicht sagen, Venezuela wird das neue, so im übertragenen Sinn, südchinesische Meer von Amerika. Vielleicht ganz kurz, südchinesisches Meer, dort tut China quasi international testen, wie weit kann ich mit meinen eigenen Mitteln gehen. Nämlich, was machen sie? Vielleicht ganz kurz für ihre Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie haben irgendwann schon angefangen, Insel aufzuschütten. Einfach so im internationalen Gewässer, wo zum Teil nicht einmal zu ihrer Zone gehört, wo zum Teil zu den Philippinen gehört, Indonesien oder wie auch immer, zu anderen Ländern. Sie schütten einfach mal Inseln aufschütten, schütten sogar Militärbasen drauf. Sie werden international vom internationalen Schiedsgerichtshof werden verurteilt. Und was passiert? Es passiert nichts. Also das nennen wir so in Fachkreisen geopolitisches Probing. Einfach mal probieren, mal schauen, wie weit kann ich gehen. Oder man tut die Küstenwache einsetzen, um irgendwelche Fischer zu drangsalieren, die in diesen Regionen unterwegs sind. Sie haben eine Grenzzeit, die sie plötzlich neu definieren für sich. Das ist das, was ich mit südchinesischem Meer ein bisschen meine. Der Trump ist jetzt auch ein bisschen da, um mal ein bisschen zu testen. Wie weit kann ich gehen? Wie fest kann ich quasi selber abstecken? Militärisch? Wie fest tut man gegen so etwas intervenieren? Es gibt Rechtsspezialisten für das internationale Recht, die sagen, das ist eigentlich nicht illegal, was er da gemacht hat, der Abschuss. Gibt es irgendwelche Vergeltungsmaßnahmen? Ich meine jetzt nicht militärisch, sondern mehr juristisch? Vermutlich nicht. Okay, dann gehe ich einen Schritt weiter. Und das finde ich extrem spannend. Also das ist sicher eine Entwicklung, die wir zu beobachten haben jetzt mit dem Fall Venezuela. Also er steckt im eigenen Vorhof Bedingungen ab. Das Trumpsche südchinesische Meer verstehe. Und es geht ihm auch nicht mehr ums Grosse. Es geht nicht mehr um den Weltfrieden. Das ist vielleicht auch noch interessant. Also die berühmte, man kennt das unter dem Begriff Pax Americana, ist man plötzlich nicht mehr wirklich so gross interessiert. Man ist viel mehr damit beschäftigt, den eigenen Vorhof in Anführungszeichen im Griff zu haben. Und das finde ich noch eine spannende Entwicklung. Das ist vielleicht die interessante Message. Amerika will nicht mehr auf der Welt mitspielen, will aber diktieren, wie sie ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen. Mhm. Und hier, muss ich ganz ehrlich sagen, kopiert er Xi Jinping, also der chinesische Präsident, und ihre Ambitionen. Das ist, glaube ich, eine sehr interessante Message.
Mhm. Jetzt meinen Sie nicht auch, also er ist ja bekannt dafür, dass er Grenzen so ein bisschen austestet, auch in anderen Bereichen. Ist nicht auch so ein bisschen das Signal an andere lateinamerikanische Staaten, wo halt noch größere Player als Venezuela im Drogenhandel sind?
Eben, nur eins, ich bin nicht sicher, inwiefern es ihm wirklich um Drogen geht.
Mhm.
Drogen ist, finde ich, nach wie vor ein vorgeschobenes Element, aber für Innenpolitik super, oder? Also das kann man sehr gut verarbeiten. Aber jetzt, wenn man weltpolitisch anschaut, ist es einfach ein Mittel zum Zweck. Was es aber auslösen tut, und ich glaube, das ist vielleicht die spannendere Frage, ist, ein mittelgroßes Land wie Venezuela in die Enge getrieben wird, führt das dazu, dass die anderen südamerikanischen Länder zunehmend auch sich fühlen, obwohl sie vielleicht nicht immer ganz politisch auf der gleichen Linie sind, sich müssen fast zwungenermassen solidarisch mit Venezuela sich verhalten oder mit anderen Ländern, wo vielleicht der Trump in Zukunft auch noch wird, vielleicht so ein bisschen in den Schweizkasten nehmen. Also es heisst, durch die vielleicht eher aggressiv, offene Eskalationshaltung Amerika zwingt das nahezu die anderen Länder, solidarisch sich zu verhalten. Und das finde ich noch interessant. Und wenn man das noch einmal grösser anschaut, und da kommt das Schlagwort, wo Sie sicher auch schon ein bisschen auf dem Radar haben, von diesen BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und jetzt unterdessen noch viel, viel mehr andere Länder, die sich irgendwie dem zugesellen, dass sie sich immer stärker anfangen zu solidarisieren. Und das ist, glaube ich, eine interessante Entwicklung. Also es heisst, dass auch in Venezuela, sich zunehmend vielleicht dem BRICS anschliessen wird, wo einer von den entscheidenden Treiber China ist.
Jetzt haben Sie China erwähnt eben, und zwischen Venezuela und China herrschen ja verschiedene Handelsabkommen. Venezuela sitzt dabei stark auf die Sonderwirtschaftszone. Was bedeutet das genau?
Das ist schon eine längere Entwicklung. Wenn man China verfolgt, 2017 hat Xi Jinping am WEF in Davos ganz klar deklariert, China möchte in der internationalen Politik, vor allem im internationalen Welthandel, mitmachen, den mitgestalten wollen. Und sie haben die berühmte Seidenstrasse im offiziellen Jargon Belt and Road Initiative ins Leben gerufen, wo sie das verfolgen. Das Narrativ ist Win-Win-Situationen schaffen, Kooperationen, Finanzmarktintegration, Infrastrukturen, Kulturaustausch. Also sehr eine inklusive Haltung, wo sie sagen, hey, ihr könnt mit uns rechnen. Schauen Sie auf Afrika, dort passiert schon sehr, sehr viel. Schauen Sie in Südostasien, dort passiert sehr, sehr viel. Und es passiert auch sehr, sehr viel in Südamerika. Man redet unterdessen von der sogenannten LATAM, Silk Road, also Südamerika, Latin America Silk Road, wo China zunehmend sich investiert in Südamerika. Einerseits um Win-Win-Situationen zu schaffen, aber eben das Win ist vor allem, das eine Win ist ein bisschen grösser, oder das von China. Das heisst, sie investieren in Rohstoffinfrastrukturen, investieren in Häfen. Die Abhängigkeiten nehmen zu, massiv würde ich sogar sagen. Aber das immer so ein bisschen, in Anführungszeichen, mit einem friendly face. Also im Sinn von, es schafft wieder Arbeitsplätze. Man tut auch eben Infrastrukturen zur Verfügung stellen, wo Amerika, wie ja eigentlich gesagt, der naheliegende Partner war, ist in der Vergangenheit sträflich vernachlässigt hat, muss man auch sagen. Und jetzt, wie sich ein Trump begehrt, so ein bisschen mit den militärischen Interventionen, ist es nicht sehr bar für Ausdruck sexy, oder? Also da bin ich lieber mit China unterwegs, wo mir Strassen baut, Häfen zur Verfügung stellt. Ja, natürlich immer irgendwo mit einem, wie soll ich sagen, mit einem Nebeneffekt, aber der ist jetzt vielleicht nicht so sichtbar. Also bar für Ausdruck, ist doch jetzt egal. Lass uns jetzt einfach mal profitieren, oder? Und da hat Amerika nicht wirklich die Karten, die sie ausspielen könnte. Und von dort her, ja, haben das Beziehungen stärken, weil die Staaten zunehmend auch sehen, und das ist ja das neue Schlagwort, der globale Süden, wenn wir miteinander zusammenhalten, können wir vielleicht durchaus auch einiges bewirken, dann müssen wir gar nicht mehr auf Staaten wie die Vereinigten Staaten, Kanada oder eben die Europäische Union setzen.
Jetzt viele lateinamerikanische Länder fühlen sich eben genau durch das, was Sie jetzt vorher gesagt haben, so ein bisschen zwischen China und den USA eingeklemmt. Müssen sich die lateinamerikanischen Länder jetzt irgendwann zwischen den USA und China entscheiden? Oder können sie das überhaupt?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine Frage, die ich immer wieder von Journalistinnen und Journalisten auch gestellt werde. Oft auch damit auch so ein bisschen im Hintergrund die Frage von, sind das wieder neue kalte Kriegfolien, die man jetzt hier wieder aufbauen tut? Entweder ist man für die freie Welt oder man ist immer bei den Kommunisten. Oder? So ein bisschen das Bild kommt, wird damit natürlich immer wieder auch geschürt. Und ich würde gerade sagen, nein, einfach mal geradeaus, straightway. Ich sage auch immer wieder, nein, wir reden nicht von einem zweiten kalten Krieg 2.0, wenn Sie so möchten, sondern die Verflechtungen sind viel, viel spannender. Und wenn Sie genau hinschauen tun, der globale Süden, das ist nicht einfach ein Block. Wenn ich nochmal die BRICS-Staaten erwähne, Russland, China, Indien, das sind nicht Best Buddies. Also China, Indien, das sind Erzfeinde, die haben auch militärische Konflikte. Also und irgendwie sind sie doch irgendwie miteinander unterwegs. Aber was die Staaten, wenn wir den globalen Süden ein bisschen genauer davon anschauen, verstanden haben, wir nennen das das sogenannte Konstellationsdesign, wo wir sagen, es gibt situativ Möglichkeiten, miteinander zusammenzuarbeiten. Und dort sehr pragmatisch Win-Win auch zu schaffen. Ja, sprich, Das grosse Endziel, ich tue jetzt da so ein bisschen gross, so ein bisschen fast chinesisch reden, ist für den globalen Süden durchaus international weltpolitisch können, auf eine Art und Weise auf Augenhöhe mit dem Norden können zu spielen. Wir sind genügend lang unterdrückt worden. Und da ist es auch für Indien durchaus mal opportun, mit den Chinesen zu arbeiten. Der Jay Shankar, der indische Außenminister, bringt das sehr gut auf den Punkt. Wir als indische Nation, einfach jetzt stellvertretend für all die im globalen Süden, können gleichzeitig Partner sein. Wir können aber auch in gewissen Situationen Mitbewerber sein und ab und zu könnten sogar Gegner sein. Das geht alles. Und das ist in unserer westlichen, fast schon Verwaltungslogik gar nicht sich vorstellbar. Wir sind doch, oder mit allen unseren Juristen, Entschuldigung, ich will keinem Jurist nachkommen, aber in unserer juristischen Logik ist so, ja, wir haben jetzt ein Abkommen, wir haben eine Abmachung und das funktioniert jetzt so, wir halten uns nach Paragraph 1 bis 100, nach diesen Gesetzmäßigkeiten. Wo die Staat im globalen Süden viel mehr spielerischer, fast schon ein bisschen kreativer, mit dieser weltpolitischen, unsicheren, mehrdeutigen Welt umgehen. Und ich glaube, Trump spielt genau auch mit dieser Karte.
Mhm. Wir haben jetzt auf der Weltkarte recht rausgezoomt. Jetzt zoomen wir wieder zurück rein, auf Venezuela. Wie gross ist eigentlich dort die innenpolitische Stabilität? Oder wie stabil ist eigentlich das Regime von Nicolas Maduro?
Ja, da müsste ich mit Verlaub sagen, da bin ich jetzt definitiv nicht der Venezuela-Spezialist, aber weil ja das, wenn man ja auch die grosse Wetterlage anschaut und das rauszoomen, muss man auch auf eine Art und Weise reinzoomen. Was ich sehe, ist, ja, aus unserer Optik populistisch, oder? Linkspopulistisch ist jetzt an der Macht, obwohl man demokratische grosse Fragezeichen setzen tut. Wir haben eine Opposition, die rum ist. Aber wenn ich ein bisschen schaue, so ein bisschen in diesem linkspopulistischen Lager, ist er gut verortet. Hat die entsprechende Rhetorik und das haben die Staatschefs aus dem globalen Süden eben recht gut im Griff. Also, man hat den Feind, kann man markieren, USA, die westlichen Werte werden mit Füßen treten vom Westen selber. Mit dieser Keule spielt er massiv. Und etwas dürfen Sie nicht vergessen, das Öl ist immer noch ein recht grosser Hebel. Innenpolitisch wird es eine Materialzerreissprobe. Ich meine, der Widerstand ist da. Jetzt natürlich auch gegadelt, oder? Mit dem Nobelpreis, wenn Sie so möchten. Der ist schon da. Aber wenn man das grössere Bild, und da erlaube ich mir gleich mal das grössere Bild zu machen, mit anderen Staaten situativ aus dem globalen Süden anschauen, tun sie ihn schon noch stark backuppen. Sechs Russland, sechs China. Und das gibt natürlich schon auch noch eine, so eine gewisse Gefestigkeit in so einem Regime, nennen Sie es mal so. Von dem Teil sehe ich jetzt nicht, dass es grosse Umwälzungen wird geben. Und auch in CIA, um auf Ihre Frage wieder zurückzukommen, die wir ganz am Anfang miteinander hatten. Ich meine, ja, in der militärischen Doktrin ist durchaus durch Zivile ungehorsam. Also so ein bisschen Instabilität schüren. Das kann ein CIA durchaus auch sehr erfolgreich machen. Inwiefern das dann nachher zu einem Regimewechsel führt, respektive zu Stabilität, da würde ich ganz grosse Fragezeichen setzen. Und ich meine, Maduro spielt mit den Karten. Liebe CIA, liebe amerikanische Bevölkerung, er hat sich an das amerikanische Volk darauf hingewiesen, möchtet Peace, möchtet nicht Krieg, weil das führt nur zu einem neuen Afghanistan.
Letzte Frage auch, vielleicht hinterher noch ein bisschen. Spekulativ, aber wie wahrscheinlich ist es, dass der Trump zu Venezuela wirklich auch Angriff an Land lanciert?
Eben, spekulativ, mit vielen Fragen und Ausrufezeichen. Die militärische Aufrüstung ist da. Also die Drohkulissen sind da. Die Eskalationen sind auch da. Das müssen wir alles nicht weg oder schönreden. Die Eskalationen sind da, die Eskalationsstufen werden ausgelöst. Aber ich glaube, die Eskalation hin zu Krieg oder Intervention, militärisch richtig im Land, das ist meinst ein grosser Gap. Es kann vielleicht, und das ist eher ein bisschen meine Gefahr, durch die ich sage es jetzt, durch den Zirkus, der da produziert wird, in dem man eben mit Muskelspielen spielen tut, kann es eben ein Umfeld produzieren, wo man eigentlich gar nicht will. Und dann kann so etwas passieren, wie Sie jetzt da als spekulative Hypothese in Raum stellen. Von dort her, ich glaube nicht, dass es gewollt ist, aber es kann vielleicht als Zufall dann vielleicht daraus herauskommen, dass wir dann eine militärische Eskalation haben.
Reginald, danke Ihnen vielmals für das spannende Gespräch, Ihre Einblick und das Mitwirken beim Durchblick.
Ich danke Ihnen auch.
Was meinst du, will der Trump zu Venezuela wirklich? Sind es Drogen oder doch das Öl? Deine Meinung interessiert uns, schreib sie doch in den Kommentar oder an durchblick@ringier.ch. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere es doch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo du deine Podcasts hörst, dann verpasst du sicher keine neue Folge mehr. Mein Name ist Fabian Schmid und der Abschluss macht auch heute der Reto Scherr mit einem Random Fact. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Der Ludwig XIV. Ist der Monarch mit der längsten Regierungszeit. Er hat 72 Jahre und 110 Tage lang Frankreich regiert.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.